DW Menschen und Märkte.
Corona, Maskenpflicht und Handy-App-Debatte. Das Smartphone als Virendetektor. Der Arbeitsmarkt im März und Rückblick auf ein turbulentes Börsenquartal. Am Mikrofon Klaus Ulrich. Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert wegen der Corona-Krise Verbesserungen bei der Beschaffung hochwertiger Atemmasken. Außerdem hält er eine Handy-App zur Feststellung von Kontakt mit Infizierten auf freiwilliger Basis für sinnvoll. Kai Küstner.
Einkaufen ja, aber nur noch mit Mundschutz. Ab morgen gilt beim deutschen Nachbarn Österreich eine Maskenpflicht im Supermarkt. Hierzulande gibt es bislang keine derartigen Regeln, aber diskutiert wird darüber durchaus.
Es ist nicht geplant, derzeit eine solche Pflicht einzuführen,
erklärte nun der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Aus dessen Sicht ist zunächst wichtiger, ist den vereinbarten Mindestabstand zu den Mitmenschen einzuhalten. Söder forderte im ARD-Morgenmagazin auch, die Beschaffung hochwertiger Atemmasken zu verbessern. Die würden in den Arztpraxen, Krankenhäusern und Altenheimen nun dringend benötigt. Hilfreich wäre aus Sicht des CSU-Politikers auch eine freiwillige Handy-App, die eine Zurückverfolgung von Coronavirus-Kontaktpersonen ermöglicht. Auf Freiwilligkeit bei einer solchen App pocht auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber.
Das ist notwendig, auch um die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger nicht zu beeinträchtigen,
betonte Kälber im ARD-Morgenmagazin. Die Idee dahinter ist, dass das Mobiltelefon Alarm schlägt, wenn es erkennt, dass man Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Das jedoch soll anonym ablaufen. Es soll also nicht erkennbar sein, wer diese Person genau ist. Wann es eine solche App geben wird, ist noch nicht klar.
Auch in Deutschland wird nun also doch über ein sogenanntes Handy-Tracking nachgedacht. Ein Schweizer Unternehmen hat bereits eine Technologie entwickelt, mit der mit Hilfe von Handys potenziell infizierte Personen aufgespürt werden könnten, ohne die Standortdaten zu verwenden. Dietrich Karl Meurer stellt die Firma vor.
Vor 8 Jahren hat Matthias Hausmann in Zürich die Firma Wepa gegründet, mit dem Ziel, eine App zu entwickeln, mit der zum Beispiel Wanderer oder Skifahrer einen Alarm absetzen können, auch wenn sie weit abgelegen verunglücken außerhalb des Handynetzes. Der Notruf wird von einem Handy zu einem anderen Handy in der Nähe weitergeleitet und so weiter und so fort, bis die Nachricht an ein Gerät gelangt, das Verbindung zur Notrufzentrale hat. Die Technik dahinter nennt sich Proximity-Technologie, erklärt Matthias Hausmann.
Das ist eine Technologie, die basiert auf den Smartphone-Möglichkeiten von Android und iOS. Das heißt, man kann Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, aber auch Ultraschall dazu verwenden, dass sich Telefone, Smartphones direkt erkennen.
Die Technologie funktioniere und liefere ein Lagebild, das viel genauer ist als die Positionsbestimmung mit GPS, erklärt der Elektroingenieur.
So kann man auch Distanzen messen, ob sich 1, 2, 3, 10 Telefone im Umkreis von 10 Zentimetern, 1 Meter, 5 Meter Entfernung voneinander befinden. Das sind Genauigkeiten, die GPS-Technik gar nie möglich macht.
Jetzt in der Corona-Krise versuchen Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden mühsam per Telefon herauszufinden, wer wann an wen das Virus möglicherweise weitergegeben hat. Dieses Tracing, also die Rückverfolgung, wäre mit der Proximity-Technologie, die hinter der Notruf-App steckt, ein leichtes. Davon ist Matthias Hausmann überzeugt. Per Knopfdruck ließe sich auflisten, wer zum Beispiel länger als 15 Minuten und näher als 2 Meter mit einem Infizierten zusammen gewesen ist.
Das Tracing lässt sich beliebig auch in Phasen immer noch abdecken, wo Bundesämter völlig überfordert werden, wenn die Infektionszahl dann 10, 20, 100 Personen übersteigt.
Innerhalb weniger Tage könne man die Technologie in andere beliebte Apps integrieren. Handys würden so zum Virendetektiv umgerüstet. Datenschutz sei bei all dem natürlich ein Thema, räumt Matthias Hausmann ein, aber
man muss vielleicht da einfach einwerfen, dass hier keine Standortdaten geteilt werden. Das heißt, Proximity misst, wie lange, wie nahe bin ich von jemandem entfernt, aber nicht, wo passiert dieser Kontakt auf der Erde.
Auch gäbe es die Möglichkeit, die Proximity-Technologie zu nutzen, ohne dem Staat Einblick in die Daten zu gewähren. Dann quasi als Abstandswarner.
Unsere Technik erlaubt es, dass sich Telefone, die näher als 2 Meter zusammen sind, beginnen zu läuten, also dass sie laut werden. So könnte man zum Beispiel das Social Distancing akustisch unterstützen, dass man einfach alarmiert wird, wenn die Nähe zu den umstehenden Personen zu gering wird.
Derzeit macht der Schweizer Behörden und Regierungen verschiedenster Länder auf die Technologie aufmerksam. In Deutschland sei man vernetzt mit einem sogenannten Hackathon, also einer Veranstaltung, bei der von verschiedenen Spezialisten gemeinsam Software entwickelt wird.
Wir stehen in Kontakt mit Teilnehmern von einem Hackathon, die von der Bundesregierung gesponsert wird, ja.
Die USA seien sogar direkt auf das Unternehmen WEPA in Zürich zugekommen.
So viel von Dietrich Karl Meurer aus Zürich. Die Arbeitsmarktzahlen vom März 2020 wurden heute in Nürnberg präsentiert. Sie sind allerdings nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nicht als aktuell aussagekräftig anzusehen. Der Grund? Der Stichtag der März-Statistik war der 12. März. Die erste Welle von Kurzarbeitanträgen wegen Corona erfolgte aber erst danach. Birgit Harpert berichtet.
Es ist gerade einmal ein Monat her, dass Detlef Scheele, der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, den Bericht seiner Nürnberger Behörde für den Februar vorlegte. Das Coronavirus war damals schon ein Thema. Die Lieferkette mit China drohte zu reißen, weil sich die Infektion dort ausbreitete. Die deutsche Industrie fürchtete die Folgen. Scheele nahm es, wie so viele damals, noch gelassen.
Wie immer das jetzt ausgeht, das ist ja keine strukturelle Krise. Das ist ja eine gesundheitliche Einschränkung, die irgendwann vorbeigeht. Also es gibt keine Entlassungswellen oder Ähnliches.
Einen Monat später klingt das ganz anders, auch wenn die heute in Nürnberg vorgelegten Zahlen auf den ersten Blick beruhigen. 2,33 Millionen Menschen waren im März ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank von 5,3 auf 5,1%. Eine, wenn auch nicht starke Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings, es gibt mehr Unterbeschäftigte, also Menschen, die nicht vermittelt werden konnten, weil sie zum Beispiel gerade weitergebildet werden. Und die Zahlen stammen von Mitte März. Die Bundesagentur braucht immer eine Zeit, um die Meldungen von vor Ort auszuwerten. Mitte März aber waren Geschäfte, Hotels, Gaststätten noch geöffnet. Die Industrie spürte eine Konjunkturflaute, musste die Produktion aber zum Teil nicht anhalten. Das ist jetzt anders. Enzo Weber, Experte beim Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, IAB, befürchtet schwere Zeiten für den Arbeitsmarkt.
Viele Betriebe wollen ihre Leute nicht entlassen, die wollen sie halten. Dennoch gehen wir davon aus, dass es über die nächste Zeit doch dazu kommen wird, dass einige hunderttausend Jobs verloren gehen.
Dauert die Krise an, müssen auch nach den Osterferien die Beschränkungen aufrechterhalten bleiben, rechnet das Forschungsinstitut der Bundesagentur im schlimmsten Fall mit mehr als 3 Millionen Arbeitslosen. Die Regierung setzt auf das Mittel, das sich schon in der Finanzkrise bewährt hat, Kurzarbeit. Damals waren es gut 1,4 Millionen Beschäftigte, die auf Einkommen verzichten mussten, denen dafür aber nicht gekündigt wurde. Ihre Zahl, schätzt die Bundesregierung, dürfte diesmal deutlich höher ausfallen. Die Rede ist von insgesamt über 2 Millionen. Dass die Regierung die Regelung für Kurzarbeit gelockert hat, das macht aus Sicht des Arbeitsmarktforschers Weber durchaus Sinn.
Denn wenn man das nicht leistet, dann werden die Betriebe meistens keine Möglichkeit haben, ihre Leute zu halten. Dann steigt uns die Arbeitslosigkeit massiv und am Ende besteht dann auch die große Gefahr, dass sich diese Arbeitslosigkeit verfestigt.
Sprich, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ließe sich nicht so leicht wieder senken. Dabei hatten gerade sie in Vor-Corona-Zeiten davon profitiert, dass die Firmen dringend nach Kräften suchten.
Birgit Harpert berichtete. Mitte Februar stieg der DAX auf ein neues Rekordhoch. Die Weltwirtschaft, angeschlagen von den vielen Handelsstreitigkeiten und dem Hin und Her in Sachen Brexit, hatte sich etwas erholt. Aus China kamen zwar Meldungen, dass sich das Coronavirus mit rasanter Geschwindigkeit ausbreitet, doch das schien alles ganz weit weg zu sein. 6 Wochen später ist bei uns in Deutschland und Europa nichts mehr, wie es war. An den Finanzmärkten herrscht Unruhe, wie zuletzt zu den Hochzeiten der Finanzkrise. Ein Blick zurück auf ein turbulentes Quartal von Sebastian Schreiber.
Es war der perfekte Start ins Jahr für den deutschen Aktienindex, der DAX auf Rekordjagd. Vor 6 Wochen, noch Mitte Februar, schien das in China grassierende Coronavirus für die Weltwirtschaft beherrschbar, wie damals ARD-Börsenreporter Volker Hirt berichtete.
Das Coronavirus ist alles andere als besiegt, aber die Zahl der Neuinfektionen verlangsamt sich. Dieser kleine Hoffnungsschimmer reicht den Anlegern. Schon bald werde man, wie beim Erreger SARS, nur noch von der Vergangenheit sprechen. Wie auch immer, 13.780 Punkte am Ende des Parketthandels, ein Allzeithoch.
Es kam alles ganz anders. Schnell breitete sich das Coronavirus auch in Europa immer weiter aus, auch in Deutschland. Mit massiven Folgen für die Finanzmärkte. Innerhalb von 4 Wochen verlor der DAX etwa 40%, sackte zeitweise ab auf etwa 8.200 Punkte. Turbulenzen, die es am deutschen Aktienmarkt seit der globalen Finanzkrise nicht mehr gab. Dazu Kapitalmarktstratege Oliver Roth von der Otto Seidler Bank.
Wir sehen große Verunsicherung darüber, was hier passiert. Und diese Unsicherheiten, die zeigen sich in den Kursen wieder.
Das Coronavirus legt die Wirtschaft lahm. Menschen können nicht mehr zur Arbeit gehen, die Nachfrage bricht ein, die Produktion in vielen Unternehmen ausgesetzt. Niemand weiß, wie lange. Wirtschaftsforscher schlagen Alarm. Eine tiefe Rezession scheint unausweichlich. Das Münchner IFO-Institut spricht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um bis zu 20%. Notenbanken und Regierungen bringen massive Hilfspakete auf den Weg. Neues, billiges Geld für die Märkte. Hunderte Milliarden Euro für Staats- und Unternehmensanleihen, aber auch Hilfe für kleine Unternehmen und Selbstständige. Nochmal Oliver Roth von der Otto Seidler Bank.
Diese Maßnahmen sind ganz, ganz wichtig für die Psychologie. Fakt ist aber, dass sie derzeit überhaupt noch nicht greifen können, weil wir einen Shutdown, einen Lockdown haben, in einigen Ländern sogar. Das bedeutet, die Menschen können gar kein Geld ausgeben, sie können gar nicht so zur Arbeit gehen, sie können gar nicht wirtschaften, sie können auch die Wirtschaft nicht voranbringen. Weder hier in Deutschland noch weltweit.
Dennoch, die Hilfen haben an den Finanzmärkten zunächst ihre Wirkung gezeigt. Die Börsenstimmung hat sich etwas beruhigt. Zumindest die größte Talfahrt scheint vorerst beendet. Doch die panikartigen Verkäufe von Wertpapieren haben ihre Spuren hinterlassen. Das Klima in Unternehmen und unter den Konsumenten sei so schlecht wie seit der Finanzkrise vor über 10 Jahren nicht mehr, berichten die Marktforscher der GfK. Einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zufolge befürchtet jedes 5. Unternehmen in Deutschland die Insolvenz. Hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Volkswirt Andreas Scheuerle von der DK Bank betont aber, der deutsche Arbeitsmarkt sei gut gerüstet.
Das eine ist, die Unternehmen haben schon in der globalen Finanzkrise gezeigt, sie wollen ihre gut ausgebildeten Arbeitskräfte nicht entlassen, weil sie die später in der Erholungsphase dringend brauchen und sonst wahrscheinlich nicht bekommen würden. Und das andere ist die in Deutschland einmalige Kurzarbeiterregelung, die es den Unternehmen auch erlaubt, an ihren Fachkräften festzuhalten.
Vom Höhenflug in den Krisenmodus innerhalb von 3 Monaten. Dieses erste Jahresquartal ist historisch und die Geschichte ist längst nicht auserzählt. Diese Krise wird die Weltwirtschaft über Jahre beschäftigen. Niemand weiß, wie tief sie greift, wie lange sie anhält. Klar ist aber, die Bewältigung hat einen hohen Preis. Ohne neue Schulden haben Regierungen und Unternehmen keine Chance, die Folgen zu mildern. Sie hoffen nun auf einen schnellen und steilen Aufschwung, wann auch immer der letztendlich möglich ist.
Sebastian Schreiber aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, machen Sie's gut und bis bald.
Das war ein Podcast der DW.